Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprechstunde mit dem Leben. Ich bin Ben und ich freue mich, dass ich heute den Herrn Daniel Janz bei mir zu Gast habe, Rechtsanwalt für Familienrecht. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Herr Deputat.
Wir werden uns, glaube ich, heute so ein bisschen in ein Brennnesselfeld begeben. Juristen sind nicht so ganz einfach, das Mikrofon zu bekommen. Die überlegen sich immer zweimal, ob und was sie sagen können. Dann haben wir noch die Herausforderung, wir werden heute, wie man es vermuten kann, aufgrund ihres Berufes viel über Scheidung, Brüche, Lebensveränderungen in starkem Maße uns unterhalten. Gerade auch Perspektiven zwischen Mann und Frau werden wir auch mit reinbringen. Und das sind nicht unbedingt die einfachsten Themen. Aber bevor wir beginnen, würde ich einfach mal schauen, wen haben wir eigentlich vor uns sitzen. Herr Janz, Sie sind Rechtsanwalt. Ich habe so im Kopf, wenn ich da mit meinen Freunden drüber gesprochen habe, da lernt man Paragraphen ohne Ende auswendig und später setzt man sich in starke Konflikte, die man so nicht lösen kann. Warum sind Sie Rechtsanwalt geworden?
Warum bin ich Rechtsanwalt geworden? Das hat sich so ergeben, ne? Dass wie bei vielen anderen stellt man sich nach Schulende die Frage, was man denn jetzt so machen möchte. Und dann gab es verschiedene Ideen und dann bin ich irgendwann auf das Jura-Studium gekommen durch einen Freund, habe gesagt, wer macht das? Und ich gesagt, komm, mach ich mit. Ja. Und dann habe ich Jura studiert mit dem Hintergrund, dass eine gewisse Allgemeinbildung, ja, das mochte ich schon immer. Ja. Und man lernt natürlich viele Felder, ja. Von Grundgesetz über Strafrecht, dann dieses Zivilrecht, natürlich breit gefächert. Und irgendwann war das Studium zu Ende und dann ging es an die Überlegung, was macht man jetzt? Ja, und dann habe ich zwischen ersten und zweiten Staatsexamen schon in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, als Hifi, einfach mal um in den Beruf reinzuschauen. Ja, und dann habe ich den Weg weiter verfolgt.
Das heißt, Sie hatten jetzt nicht das Bild eines Rechtsanwalts vor Augen oder eines Richters oder sowas, sondern Sie haben gedacht, ach, eigentlich ist es ein gutes, allgemeinbildendes, spannendes Thema. Der Freund hat es gemacht, ich finde es irgendwie interessant, ich finde es spannend. Und dann haben Sie überlegt, okay, dann studiere ich mal.
Jurist mit dem zusammen, genau. Wir haben dann gemeinsam angefangen, wir haben zusammen die Schule beendet, dann also machen wir das mal. Und genau, und dann geht der Weg, ja, das ist so breit gefächert, wie man dann denkt, ist es vielleicht dann doch nicht, ja, am Ende des Tages, ja, weil das Berufsfeld, ja, es gibt so die klassischen Bereiche, Rechtsanwalt oder dann eben beim Staat, ja, oder in der Verwaltung und heutzutage, glaube ich, sind auch stark die Unternehmen, ja, so die Unternehmensjuristen. Aber genau, das war völlig offen, wo das dann ein Stück weit hingeht, ja. Primär ging es darum, jetzt mal einen Studiengang anzufangen.
Spannend. Also bei mir war es umgekehrt. Also ich bin Arzt geworden. Ich wusste, ich wollte Arzt werden. Ich wusste, das Studium wird mich nicht 100% interessieren. Hätte ich jetzt bei Juristen tatsächlich auch gedacht. Also dass man so anfängt und sagt, nee, ich finde das Themenfeld eigentlich total spannend. Ich möchte mich gerne mit den Grundgesetzen und etc. auseinandersetzen. Deswegen studiere ich Jura. Finde ich, also für mich jetzt neu, aber finde ich einen spannenden Gedanken, weil dann macht Studium ja auch irgendwie ganz anders Spaß, oder?
Denkt man. Aber tatsächlich macht der Beruf mehr Spaß als das Studium. Naja, aber das weiß man erst im Nachgang. Ja.
Okay, dann sind Sie Rechtsanwalt geworden, haben als Hifi gearbeitet, haben Sie gesagt, schon mal reingeschnuppert. Und irgendwann dann haben Sie sich überlegt, Mensch, ich möchte in eine bestimmte Richtung gehen. Ich möchte ein Fachanwalt werden für. Also viele werden ja gar nicht unbedingt Fachanwalt, soweit ich das weiß. Und dann haben Sie gesagt, ich möchte gerne Fachanwalt für Familienrecht werden. Was ja eine, sei es mal, ein hochemotionales Thema ist euch häufig auch in den Auseinandersetzungen oder in den Konflikten. Wie haben Sie sich entschieden, Fachanwalt für Familienrecht zu werden?
Ja, auch das mehr oder weniger zufällig. Ja. Das hat sich so ergeben, als ich dann die Anwaltszulassung hatte, habe ich in einer kleineren Kanzlei angefangen. Da war ein Kollege schon. Und das sind die kleineren Kanzleien auf dem Land, ja, die decken natürlich viele, viele Rechtsgebiete in der Regel ab, ja. Und es war damals klar, er hatte Arbeitsrecht, Baurecht hatte er schon besetzt, ja, und dann waren die anderen die anderen Rechtsgebiete, war unter anderem eben das Familienrecht dabei. Ja, und da habe ich dann begonnen und dann hat sich das so entwickelt. Ja, ich war dann 5 Jahre Anwalt, ehe ich dann den Fachanwalt für Familienrecht absolviert hatte. Das ist ein theoretischer Teil und man braucht eine gewisse Anzahl von Fällen, die man schon bearbeitet hat. Ja, und also auch da eher eine Zufälligkeit. Ja, natürlich hätte ich dann auch sagen können, okay, das Familienrecht, das intensiviere ich nicht, sondern mache dann das Mietrecht. Das hatte ich dann auch so nebenher bearbeitet. Aber es war interessant, weil, wie Sie auch schon so ein bisschen in der Einleitung gesagt haben, ja, das Familienrecht ist halt das Leben. Ja, das ist vielfältig. Ja, es treffen auch viele Rechtsgebiete so aufeinander, ja, weil es geht ja nicht nur um die Scheidung, sondern die Scheidung hängt dann, was weiß ich, was macht man denn mit dem Mietvertrag über eine Wohnung, die man vielleicht nicht mehr benötigt? Ja, also das spielt ja immer so vieles mit rein. Also es war auch da, ein Stück weit hat es sich ergeben. Ja, und irgendwann habe ich es natürlich so weit entwickelt, dass ich jetzt seit Jahren nichts mehr anderes mache. Ja, was auch für mich ein großer Luxus darstellt, ja, dass ich das einfach in allen Facetten jetzt machen kann.
Ja, Sie sagen, das ist irgendwie das echte Leben. Was hat Sie da angeteasert, zu sagen, okay, also Sie haben gesprochen, ja klar, scheiden. Also wenn wir uns die Zahlen in Deutschland angucken, wenn ich das richtig gesagt habe, irgendwann, ich glaube 70% sind irgendwann mal in ihrem Leben verheiratet. Jede dritte Ehe geht in die Brüche. Es trifft ja schon unheimlich viele Menschen. Ne? Aber was hat Sie da so angeteasert, zu sagen, naja, also irgendwie, da geht es um was Echtes, nicht nur theoretisch. Und das finde ich irgendwie... Wie catcht mich das?
Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass ich sich nicht so abstrakt denke, ja, sondern praktisch denke, pragmatisch denke. Und für mich ist die Ehe griffiger als eine Aktie. Ja. Also das ist einfach so, damit konnte ich mich schon immer irgendwie identifizieren mit der ganzen Tätigkeit, mit den Situationen, dann über... versuche ich natürlich schon, mich ein Stück weit auch in die Eheleute reinzudenken, ja, um zu sagen, okay, was kann man machen, wie würde ich es machen, in welcher Situation sind die, ja, ein gewisses Verständnis natürlich auch für die Eheleute aufzubringen. Und dann gibt's das Familienrecht, und das ist auch das Spannende, ist sicherlich eines der Gebiete, die nicht nur vom Recht geprägt sind. Ja, natürlich ist es mein eigentlicher Job, einfach nur eine Rechtsberatung zu machen, ja, keine Frage. Aber im Familienrecht sollte man auch das Emotionale, Menschliche vielleicht nicht ganz aus dem Auge verlieren. Sonst macht man möglicherweise mehr kaputt, als dass man hilft. Ja. Und da muss man schon auch immer aufpassen.
Ja. Erzählen Sie mal, da werde ich jetzt hellhörig. Ne? Also ich meine, Juristen sagt man ja immer, das ist so, keine Ahnung, Paragraphenreiterei, ne? Und das Gesetz steht über allem. Emotionen haben da keinen Hintergrund. Sie sind unter die Top 100 Anwälte von der FAZ ausgewählt worden. Und da zählt als Kriterium auch das, was die Klienten über Sie sagen. Und ich habe das mal nachgeschaut und da ist ein sehr, sehr hoher Anteil, der Ihnen die Empathie bescheinigt und sagt, naja, der versetzt sich in meine Situation. Da geht es nicht nur einfach um Paragraphen. Jetzt sagen Sie selber auch, im Familienrecht geht's in Anführungsstrichen nicht nur ums Recht. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer eintauchen und sagen, okay, was ist da anders als jetzt zum Beispiel, ich sage immer, wenn es um Aktien geht?
Ja, der Mensch, ja. Sie haben natürlich Mandanten vor sich, die das wahrscheinlich nur einmal im Leben erleben werden, dass eine Ehe gescheitert ist, ein Lebensmodell ist gescheitert, ja. Und natürlich, also ich finde es auch total in Ordnung, ja, wenn Kollegen sagen, ja, ich blende das aus, ja, ich ziehe mich auf das Recht zurück, ja, und lege den Mandanten da, was sie rechtlich machen können. Also wie gesagt, das ist natürlich unser Job und darauf läuft es ja am Ende des Tages auch hinaus. Ja, so mache ich es ja auch nicht anders. Ja, aber mir in meiner täglichen Arbeit hilft es schon auch, wenn ich mich mit dem Mandanten dann unterhalte, ja, und wenn sie... Und dann möchten wir da vielleicht auch näher jetzt zu schildern, warum, wie, was, wie die Ehe war, warum die Trennung erfolgt ist. Ja, ist rechtlich häufig völlig unrelevant. Ja. Aber natürlich bei der Frage, wie gehe ich mit dem Menschen, mit dem Mandanten um, hat es für mich schon immer eine gewisse, habe ich da ein gewisses Interesse. Ja, natürlich müssen sie auch zuhören. Ja. Das ist so, im Familienrecht glaube ich schon, dass die, dass auch viele Mandanten das Bedürfnis haben zu erzählen. Ja. Und vielleicht sich auch manchmal über den anderen Ehegatten dann zu beschweren, ja, so eine Selbstreinigung, ja, und da glaube ich schon, dass man im Familienrecht gut tut, dem Mandanten auch zuzuhören und an der Stelle auch nicht zu sagen, ja, aber das hat jetzt mit dem Recht nichts zu tun, ja. Ich glaube, das ist vielleicht, weil rechtlich tatsächlich, man macht es aber wirklich überhaupt, ist keine Relevanz, ja, warum jetzt, welcher Streit irgendwann eskaliert ist oder warum eine Ehe 3 Jahre lang schon nicht mehr funktioniert. Also das ist ja so ein häufiger dieser Schritt zu sagen, ich trenne mich jetzt. Ja, da schwillt ja jahrelang schon irgendwas.
Das gibt man dann, die haben da einfach Lust auch drüber zu reden. Und dem verschließe ich mich nicht, weil es A, es ist ja auch interessant und B, kann man natürlich auch überlegen zu sagen, okay, wenn dann so ein Mandat, wenn man da dann läuft, dann hat man ja manchmal auch diesen Hintergrund zu sagen, ja, okay, das hat ja vielleicht einen Grund, warum sich der eine wegen alles sperrt und der andere da völlig offen ist. Ja, das erklärt sich dann häufig schon aus diesen Erzählungen, wie denn eine Ehe lief. Also, und das sind vielleicht die Dinge, ja, warum die mich jetzt als so empathisch darstellen, weiß ich auch nicht, aber ich denke vielleicht...
Ich weiß nicht, warum ich so denke.
Vielleicht, weil ich da auch an der Stelle zuhöre, ja, und eben nicht nur sage, ja, aber das hat jetzt für mich rechtlich keine Relevanz.
Ja. Haben Sie so ein Beispiel aus der Hüfte jetzt mal frech, wo Sie sagen würden, da habe ich jemandem zugehört, also ich höre schon raus, es... Irgendwie hat es juristisch keine Relevanz, aber für Sie dann, für das Gesamtbild dann doch irgendwie zu sagen, vielleicht, wenn man auf Vergleiche ausgeht oder wie auch immer, oder vielleicht auch die andere Partei zu sehen, dass sich ein Streit vielleicht oder der Konflikt schneller löst. Haben Sie irgendwie so ein Beispiel aus der Hüfte, wo Sie sagen würden, okay, also da ist mir das und das erzählt worden und ich habe danach gefragt und das hat dann im Gesamtentscheid oder in der Gesamtentwicklung eine ganz andere Entwicklung genommen?
Nee, so speziell. Speziell vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so an verschiedene Vergleichsverhandlungen denke, vielleicht, ja, da ist ja oft, irgendwann wollen sich ja die Eheleute wollen sie nicht immer streiten, manchmal lässt sich es nicht verhindern, ja, zum Streiten gehören immer zwei und manchmal ist es gar nicht schlecht zu überlegen, okay, wie kriegt man vielleicht diesen Knoten gelöst oder kriegt man ihn überhaupt nicht gelöst, auch weil in der Vergangenheit eben das und das erzählt wurde, ja, und häufig bespricht man dann vielleicht mal irgendwas, das weitere Vorgehen mit dem Mandanten und sagt, naja, anstatt jetzt eine Klage einzureichen, könnte man auch mal über eine vergleichsweise Lösung nachdenken. Und dann hört man natürlich schon häufig zu sagen, ja, ja, kann man machen, ja, aber mein Mann oder meine Frau ist so und so und an der Stelle wird das nichts bringen. Und das ist dann schon auch interessant, ja, dann kann man auch sagen, okay, probiert man es trotzdem oder überlegt sich halt einen anderen Weg. Ne? Und das sind so diese Dinge, da muss man dann halt schon irgendwie zuhören, um zu sagen, ja, okay, da braucht man sich dann vielleicht auch nicht weiter auf einen gewissen Pfad begeben, wenn der Mandant schon sagt, nee, mein Mann oder meine Frau ist so und so charakterlich, ja, das kann man gerade vergessen. Wenn die oder das möchte, dann ist es so. Und es gibt auch viele, da hatte ich mal so eine Fortbildung, die wäre auch hochinteressant und die fällt mir dann auch immer wieder ein. Es gibt tatsächlich so ein Rosenkrieg, ja, ist auf die Frage, also ich mag das Wort ja nicht, ja, Krieg im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung und was da die Rosen ich habe es noch nie in der Frage gekommen, dass es einen kurzen Krieg heißt. Naja, sei es drum, aber einfach, sagen wir mal, ein schwieriges Verhältnis aufzulösen zwischen den Ehelern. Ja. Manchmal ist es einfach so, dass es auch Zeit benötigt und das muss man vielleicht auch wissen und das sind dann auch die Dinge zu hinterfragen, wer hat sich denn getrennt, also wer ist der Verlassene und wer ist der geht. Ja. Und
da gab es dann mal so einen Vortrag, da war einfach auch so verschiedene Schachteln, ja, und es gibt eben Eheleute, die sind gedanklich, wenn sie sagen, ich ziehe jetzt aus, dann sind die gedanklich schon viel, viel weiter, ja, und haben im, sind im Kopf schon geschieden,
ja.
Und der andere versteht noch nicht mal, warum der Eheger da auszieht.
Ja.
Das sind so die Dinge, das, wenn sie sich mit dem Mandanten unterhalten, wissen sie dann auch, wer, was, warum. Ja, und dann können sie überlegen, okay, bringt es zum Zeitpunkt X, über eine gütliche Einigung nachzudenken, oder ist es noch zu früh, weil der andere vielleicht da noch gar nicht bereit dazu ist, weil er noch in der Ehe verfangen ist und der andere ist längst mit dem Neuen zusammen, also mit der Neuen.
Ja. Ich höre so ein bisschen raus, das heißt, Sie hören den Klienten zu in Richtung, dass sie eine Perspektive haben, die er in der Situation jetzt möglicherweise gar nicht einnehmen kann, ne? Zu sagen, okay, der Klient möchte, dass das Problem gelöst wird, entweder Scheidung und die länger ziehen oder doch nicht. Und sie haben quasi den Blick und sagen, na ja, also es gibt bestimmte Prozesse, man kann bestimmt da und da stehen. Und wenn jemand so im, wie soll man sagen, im Frust ist oder im Streitmodus, dann sieht er das nicht. Habe ich das so richtig verstanden, dass sie quasi, wie sagt man, ein Advokat sind für ihren Klienten und zu sagen, na ja gut, also ich sehe das Grundanliegen, aber wahrscheinlich sind Scheuklappen ein Stück weit drauf und ich helfe einfach so ein bisschen die Scheuklappen wegzublenden, so dass der Blick sich ein bisschen öffnet, damit dieser Konflikt auch in dem Sinne des Klienten gelöst wird.
Ja, natürlich.
Ja.
Man muss sich schon unterhalten mit Mandanten, wenn es darum geht, wer welche Tupperschüssel mitnimmt, ja, im Zuge der Trennung. Ja, dann habe ich schon immer das Gefühl, muss das denn sein? Ja, also geht alles. Ja, steht alles im Gesetz. Ja, kann man auseinandersetzen. Da kann man eine Liste erstellen und wer nimmt dann die Haushaltsgegenstände mit. Aber das sind häufig so Signale, wo ich mir denke, boah, da streitet man sich ja schon fast um des Streitens willen. Ja, das ist ja rational nicht mehr zu fassen. Das ist einfach stark emotional geprägt. Dann können Sie natürlich sagen, ja, das Recht sieht es so und so vor. Ja, aber genau, dann machen wir halt. Da gehen wir zum Gericht. Ja, die verteilen das dann. Oder man sagt, naja, sollte man an der Stelle vielleicht nicht mal nachgeben, um den Knoten nicht noch stärker zu ziehen, ja, sondern zu sagen, okay, also an der Stelle, auch wenn es das Recht vielleicht hergibt, streite ich eher nicht, sondern löse mich von der Tupperschüssel. Ja, und weil ich perspektivisch ja vielleicht eine vernünftige Regelung möchte.
Ich habe mir das irgendwann mal so vorgestellt, die werden zwei kleine Kinder streiten und die kriegen den Streit nicht gelöst und dann kommen die Eltern und helfen dabei, dass dieser Konflikt gelöst ist, ne? Dass es in einer Gerichtssituation oder in so einer Situation ähnlich ist. Ne? Und entweder man macht einen Vergleich, ne? Oder aber es gibt dann eine finale Entscheidung von Opa oder Oma und sagt, nee, so ist es jetzt.
Spannend ist aber, wer sind denn die Eltern?
Ja, ich da hätte jetzt gedacht, die Anwälte.
Das war, bin ich mir nicht immer sicher. Ja, oft. Also oft ist tatsächlich das dann, ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, dass wir natürlich immer wir sind natürlich Interessenvertreter, ja, und die Gegenseite ist dann nicht immer davon überzeugt, dass der Anwalt von den anderen oder also dieses Wechselseitige, der Anwalt wird schon richten, ist natürlich wechselseitig schwierig. Oft erfordert es dann tatsächlich das Gericht, ja, um den Knoten auch mitzulösen. Ja.
Das ist so.
Also, dass die Anwälte immer in der Lage sind, die Dinge zu regeln. Wir begleiten die Mandanten, ja, und schauen, dass sie zu ihrem Recht bekommen. Ja. Aber der Spruch kommt ja dann, oder die Lösung kommt dann häufig tatsächlich vor Gericht. Das akzeptieren die dann auch mehr. Das ist meine Erfahrung.
Wie ist das? Also auch Ihre Erfahrung, wie machen Sie es vielleicht? Oder ja doch, mich würde interessieren, wie Sie es machen. Wie ist der Blick, sagen Sie, Sie vertreten primär die Interessen des Mandanten oder sagen Sie, ich versuche primär im Sinne des Rechts und der gütlichen Einigung zu denken oder ist das ein Mix-Cocktail?
Ich vertrete ausschließlich die Interessen der Mandanten. Also das ist das Arbeitsgebot. Also kann raten, ich kann sagen, an der Stelle kann man in die Richtung oder in die andere Richtung gehen, ja, aber das entscheidet ja nicht ich, das entscheidet der Mandant. Ja, und okay, ich muss per se ja dem Mandanten einfach Lösungswege aufzeigen, ja, und welche er dann beschreiten möchte, das entscheidet er dann mit meiner rechtlichen Beratung, das ist Rechtsanwaltsberuf. Ja, also ich bin nicht darauf aus, einen Mandant irgendwo hinzuschieben, wo er nicht hinweicht. Nur um eine glückliche Einigung. Die glückliche Einigung, wenn der Mandant das möchte, dann versucht man das hinzubekommen. Wenn er streiten möchte, dann scheinen wir.
Das heißt, auf der einen Seite so die Leitplanke des Rechts und auf der anderen Seite die Leitplanke des Wunsches oder der Orientierung des Mandanten und dann bewegt man sich irgendwo dazwischen.
Das ist der Job des Anwalts, genau.
Im Grunde genommen, wie ich das jetzt schon angedeutet habe, ist es ja ein Konflikt auf großer Ebene, sag ich jetzt mal, ne, der nicht gelöst wird. Ne. Die könnten sich ja theoretisch auch mit einem Anwalt die soll mal gütlich einigen und sagen, okay, so läuft es, ist gut.
Gibt's auch.
Würden Sie sagen, dass Sie bestimmte Tendenzen wahrgenommen haben, wann Konflikte besser oder wann es schneller zu gütlichen Einigungen gekommen ist und wann sie sagen würden, also die wollen streiten, also sowohl, also jetzt im juristischen Bereich, wo sie es erlebt haben, aber auch so ein bisschen in Abstraktion, wir im Alltag haben wir ja immer wieder Konflikte, ne? Also oder raufen uns mit jemandem oder haben Meinungsunterschiedlichkeiten, ne? Haben sie, wie sollen wir sagen, im großen Kontext, nehmen Sie da Dinge wahr, die sich immer wieder wiederholen und Sie sagen würden, okay, das sorgt dafür, dass ein Konflikt sich länger zieht, anstrengender wird für beide Parteien? Oder es gibt Dinge, wo Sie sagen, ja, also wenn die gegeben sind, dann kommt es eher zu gütlichen Einigungen oder zu zügigeren Einigungen. Also ich meine, einen Aspekt hatten wir jetzt drin, das ist jetzt ein Stück weit das mit der Empathie, wo Sie sagen, naja, wenn ich den Kasus verstehe, wenn ich meinen Mandanten verstehe, dann kann ich die Perspektive erweitern und dann kann ich auch mal was vorschlagen, was in seinem Sinne ist, was er vielleicht jetzt nicht noch nicht unbedingt sieht. Ne?
Ja, ich glaube, wenn die Emotionen im Zaum gehalten werden und der gegenseitige Respekt da ist und vorhanden ist, das sind sicherlich ist eine Grundlage dafür, dass man die Dinge gütlich lösen kann. Ich glaube, es darf nicht im ersten Schritt fehlender Respekt ist sicherlich dann auch was immer mal wieder im Zuge der Trennung und Scheidung natürlich auftaucht. Ja. Die Ehen sind, wie sie sind, ja, aber es gibt auch immer wieder Gründe, warum man sich trennt. Ja, und viele Verletztheiten in der Ehe, ja, die sorgen sicherlich nicht dafür, dass man sich ohne weiteres dann gütlich einigen möchte, ja, sondern dann führt man dieses Missverhältnis in der Ehe führt man dann auch vielleicht auch ein Stück weit noch weiter über die Trennung hinaus. Ja. Ich glaube, wenn man sich sachlich der Trennung stellt und sachlich versucht zu akzeptieren, dass die Trennung jetzt einfach erfolgt, ja, und die wirtschaftlichen Abhängigkeiten vielleicht auch nicht zu hoch sind, ja, unter den Eheleuten.
Du meinst so ein Missverhältnis.
So ein Missverhältnis. Ja, das sorgt natürlich für, bei dem, der vielleicht die Abhängigkeit hat, sorgt es natürlich schon für gewisse Ängste, wie das dann weitergeht, ja, außerhalb der Ehe. Und wenn das alles, also ich glaube schon, dass Emotionen, Verletztheit, vielleicht auch ein Stück weit dadurch fehlende Sachlichkeit und das Bewusstsein zu sagen, okay, jetzt ist halt einfach die Ehe vorbei, jetzt gehen wir in die nächste Lebensphase. Ich glaube, diesen Transfer hinzubekommen, das ist alles Schwierige sowieso. Ja, und da kommt es, glaube ich, schon auch ein Stück weit drauf an, wie die Ehe gelebt wurde.
Also ich höre ja relativ große Emotionen raus. Ne? Also die Existenzängste, ne? Also finanziell, wenn dann ein großes Missverhältnis ist, wie Sie sagen, dann kann ich mir das schon vorstellen. Also wenn jemand dann ein Stück weit abhängig ist, dann zu sagen, naja, das ist ja entspannt und locker und respektvoll in der Verhandlung, das ist dann möglicherweise auch schwierig, weil einfach so starke Emotionen vorhanden sind oder alte Verletztheiten oder so, ne? Dass es dann emotional schwieriger macht. Oder wie Sie zu Beginn gesagt haben, dass zu sagen, naja, der eine ist vielleicht, der hat sich schon vor der Trennung, gedanklich 2 Jahre schon vorher getrennt, ne? Der ist dann, wie soll man sagen, mental, emotional am ganzen anderen Punkt als derjenige, der das jetzt dann, ach, was ist denn das für ein Schreiben, Scheidung? Ach, cool, ja. Warum eigentlich, ne? Das ist ja dann auch nochmal ein starkes Missverhältnis, ne? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da dann enorme Konflikte entstehen, ne?
Denke ich auch. Manchmal erfordert es einfach so eine gewisse Laufzeit und dann kommt man vielleicht auch rein, ja, und sagt, ja, okay, vielleicht doch alles gar nicht so schlimm, wie ich mir das ursprünglich mal vorgestellt habe, ja, aber das sind sicher die großen Themen, wenn man auf dem Gebiet des Familienrechts tätig ist. Also neben dem Recht natürlich, ja, aber das ist ja, wir sind ja in diesem Podcast ja auch im Leben, ja, und nicht am Recht nur. Und da spielt es natürlich schon eine Rolle. Ja.
Sehen Sie da Entwicklungen, wenn Sie jetzt, also Sie begleiten, einfach eine Zahlenfrage, wie viele Menschen haben Sie schon ungefähr in solchen Rechts- und Streitsituationen, Konflikten, Menschenkonflikten begleitet? Also Pi mal Dau. Also ich habe bei mir das mal irgendwann ausgerechnet, oh, da habe ich, oh meine Güte, also mir ist mir gar nicht bewusst gewesen, wie viele Patienten ich schon behandelt, wie viele Patientengeschichten ich schon gehört habe.
Weiß ich nicht, keine Ahnung, 1000 wahrscheinlich schon, ja, also mindestens vielleicht so, krass.
1000 Mal durch diese Prozesse.
Ja, manchmal, es ist ja unterschiedlich, ja, manchmal sind es dann nur eine Beratung, ja, es gibt ja auch die Beratungstrennung, ja, also die Trennungsberatung, ja, da kommt jemand und will mal wissen, wie sieht's denn aus, ja. Sollte ich mich wirklich trennen oder nicht? Ja.
Nö.
Ciao. Die zähle ich auch mit. Ja, genau. Aber so, ja, irgendwo 500.000. Ja, ich mache das ja schon seit 23 Jahren. Ja, da kommt schon was zusammen.
Okay, wie lange begleiten Sie die im Schnitt? Das sind ja wahrscheinlich schon so 2 bis 4 Jahre, oder? Bis der HCDS durch ist, je nachdem. Und sehen Sie da Prozesse, wo Sie sagen, naja gut, also die sind am Anfang sehr, sehr verhärtet gewesen und dann lockert sich das, weil die Distanz aufkommt? Oder haben Sie eher den Eindruck, wenn es dann um die Details und die Tupperwaren geht, dann wird es eher schwieriger?
Ja, wenn es in die Details geht, wird es immer schwieriger. Ja, also dann, man sollte sich da, es gibt ja, also das ist auch, das Spannende ist ja, es ist ja kein Fall wie der andere, ja, es ist einfach eine Vielzahl von unterschiedlichen Sachverhalten. Ja, es kommen welche, die haben alles das weitestgehend schon geregelt, die brauchen einfach nur nochmal die Struktur, um ihre Ideen jetzt in die richtige Form zu gießen. Ja, was weiß ich, die wissen eigentlich schon, wie sie sich die Trennung vorstellen, wie das wirtschaftlich laufen soll und brauchen jetzt einfach nochmal so eine Feinjustierung, ja, und wie man das jetzt alles am besten einleitet und wie die Prozesse sind. Ja. Die zu begleiten ist natürlich völlig emotionslos, sage ich, weil da geht es wirklich nur um die rechtliche Begleitung. Ja. Und dann gibt es eben auch die anderen Dinge, die von Beginn an schon schwierig sind. Ja, und wenn natürlich, wenn Kinder dabei sind und je jünger die Kinder sind, das erhöht A, den sag ich mal, den Druck unter den Eheleuten auch oder die Emotion unter den Eheleuten. Und auch die Konsequenz der Trennung ist natürlich wesentlich höher. Wenn man noch minderjährige Kinder hat, wie wenn man entweder schon ältere Kinder hat oder einfach nie Kinder hatte, dann ist dieses eine Feld, das natürlich auch schwer emotional ist, auch schon mal nicht zu bearbeiten und nicht zu lösen.
Wahrscheinlich werden Sie Kinder gar nicht so viel sehen, oder?
Nie, nee.
Aber Sie spüren dann die indirekten Auswirkungen dann bei Eltern. Umgangsrecht ist wahrscheinlich auch ein Thema.
Ja, genau, das ist ja dieses Umgangsrecht oder eben der Aufenthalt, ja, wenn man sich 2 Eheleute trennen und die Frage, bei wem bleiben jetzt die Kinder?
Also ich habe mal in der Kinderklinik, ja, aber eigentlich in der Kinderklinik gearbeitet, in der psychosomatischen Klinik, und dann durfte ich auch Dienste machen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das war für mich die Hölle. Ja, also die Kinder dann zu sehen und dann nicht zu den Eltern zurück, weil nicht zumutbar und so weiter. Sie sind ja nicht nur Rechtsanwalt für Familienrecht, Sie sind ja auch ein Stück weit Mensch. Wenn Sie da in diesen Konflikten mittendrin sind, Wie viel macht das mit Ihnen, auch gerade wenn so Kindergeschichten drin sind? Wie stark kann man das ausblenden? Ich meine, wir in der Medizin haben da irgendwie so einen Mittelweg gefunden, zu sagen, naja, man ist auf der einen Seite irgendwie empathisch, aber auf der anderen Seite auch professionell. Aber es gibt Geschichten, so ist es bei mir zumindest, dass ich dann manchmal schon die Tür nach dem Sprechzimmer zumache und dann erstmal meine 5 bis 10 Minuten brauche. Und es kommt auch manchmal vor, dass da eine Träne fließt, um das zu verarbeiten, dass jemand, den ich lange betreut habe, dann auch gestorben ist oder irgendwie sowas. Wie ist das bei Ihnen? Ich meine, Sie sind ja mittendrin in diesen Konflikten. Tangiert Sie das? Nehmen Sie das mit nach Hause? War das am Anfang so? Wie tangiert Sie das als Mensch? Unabhängig davon, dass Sie...
Sie hat mich das schon teilweise stark mitgenommen, ja, aber da müssen Sie tatsächlich, wenn Sie dieses Familienrecht bearbeiten wollen, müssen Sie sich da natürlich ein Stück weit davon distanzieren. Ja? Sonst nehmen Sie jeden Fall mit heim, ja? Und das kann dann schon belastend sein. Ja, mittlerweile kann ich mich da gut abgrenzen davon. Ja, ich höre mir die Kinder natürlich nie persönlich an. Ja, die sind ja eh schon irgendwie in diesem, wenn es dann in die Kindschaftssachen heißen, die Dinge, also so Umgangsrecht oder diese Aufenthalte sind so. Das sind schon große Streitpunkte dann. Ja, es gibt noch kleinere, aber das ist so. Und die Kinder sind ja dann, wenn die Eltern es nicht schaffen, unter Mithilfe vom Jugendamt beispielsweise, ja, da gibt es ja auch außerhalb der Rechtsanwälte noch Beratungsstellen, kann man ja auch mal vorher kontaktieren, um da eine Lösung zu finden. Und wenn es dann in den Rechtsstreit geht, werden die Kinder ja von allen möglichen Stellen angehört, ja, von Jugendamt nochmal und von so einem Verfahrensbeistand oder Beiständen, die dann so die Interessen der Kinder natürlich versucht herauszufinden durch Gespräche mit den Eltern, mit den Kindern. Und ich finde es da, das wäre völlig verfehlt. Das Gericht spricht dann natürlich auch noch mit den Kindern, muss es anwohnen. Und da wäre es völlig verfehlt, wenn man sich auch noch als Anwalt die Kinder anhört und dann vielleicht noch mehr auch deren Sorge da direkt mitbekommt. Und das ist auch eine Belastung für die Kinder, ja, mit jedem Erwachsenen über solche Themen zu reden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Kind Freude dabei empfindet, ja. Aber
ja, vor allem auch häufig fremde Menschen.
Ja, genau. Ja, und ich öffne, da gibt es auch sympathischer und wenig sympathischer, ja, sagt man. Für mich völlig objektiv, ja, aber für die Kinder, ja. Und also nee, das ist schon, das muss man versuchen. Natürlich, ich habe jahrelang gar keine Kindschaftssachen, gerichtlich zumindest, bearbeitet, weil ich gesagt habe, das ist so. Und vielleicht hilft man den Kindern dabei auch gar nicht, ja, wenn man die Dinge vor Gericht trägt. Aber ich denke schon, so wie wir vorher auch schon mal gesagt haben, manchmal ist es einfach erforderlich, dass ein Dritter die Dinge regelt, wenn man nicht in der Lage ist, als Eltern mit Unterstützung anderer das ohne Gericht hinzubekommen. Ja, das ist schade, aber auch das zeigt oft natürlich diesen emotionalen Stress, den die Eltern einfach auch haben im Zuge da drin. Ja, und da sind die Kinder immer wieder mit drin. Ja, das ist ein Stück weit als Anwalt auch Gewohnheit, muss ich auch sagen. Ich bin immer froh, wenn es nicht so ist. Ja, wenn die dann sagen, hey, das ist alles geregelt. Ja, das ist für mich auch eine Erleichterung. Aber wenn nicht, dann muss man halt auch die Dinge versuchen zu beheben.
Also ich höre so ein bisschen raus. Auf der einen Seite Empathie, zuhören, die Dinge verstehen für den Mandanten auch, aber auf der anderen Seite die Verantwortung nicht zu übernehmen und es mittragen zu wollen, emotional. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, das können Sie nicht. Sie können nicht emotionale Verantwortung für das übernehmen als Anwalt. Da gehen Sie, glaube ich, irgendwann auch. Also werden Sie Ihrem Auftrag vielleicht auch dann nicht mehr gerecht. Ja. Und da tut man sich auch keinen Gefallen. Und wenn man das nicht abgrenzen kann, und vielleicht auch den Beruf verfehlt.
Ja, der geht wahrscheinlich auch so ein bisschen die Ratio verloren, ne? Dass er an der Orientierung an den Gegebenheiten, die nicht veränderlich sind, wie jetzt bestimmt die Gesetzmäßigkeit oder so. Warum ich nachfrage, ich versuche das gerade, also spontan, eher zu abstrahieren auf das, ich sag jetzt mal, das normale Leben. Im Grunde genommen ist ja so ein Konflikt, ist ja ein überdimensionierter Konflikt, weil man es persönlich nicht löst, ne? Und zu sagen, na ja, gut, also wenn jemand in meinem Umfeld einen Konflikt hat oder ein Problem hat, sagen wir mal, ein Freund, Freundin, in der Familie zu sagen, naja, ich höre zu, empathisch, bring mal vielleicht einen anderen Blick drauf, aber es ist nicht meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass der Konflikt aufgelöst wird, weil das liegt dann in den Parteien, die können sich dann auch gerne da emotional reinwerfen. Ne?
Wollen wir schön aufpassen, ja, das war also zu große Emotionen, verstricken einen, ja, und lassen ja einen auch, da geht ja auch das Rationale verloren, ja, und manchmal ist es schon, es ist einfacher, ohne Emotionen eine Entscheidung zu treffen, glaube ich, ja, also insgesamt. Emotionen sind gut und sind auch wichtig und gehören auch dazu, aber für sachliche Entscheidungen sollte man dann irgendwie in der Lage sein, diese Emotionen zu unterdrücken, ja, und das ist ja jetzt aus meiner Perspektive für meinen Job schon wichtig, ja, wie ich in meinem Privatleben das handhabe, ist ja anders, da bin ich natürlich manchmal auch gepeinigt durch Emotionen, ja, und sehe die Dinge nicht immer klar, ja, aber im Beruf kann ich das schon unterscheiden. So sieht man auch, ja, auch bei den Ärzten, das ist ja, es geht ja schon ein Stück weit darum, schicksalhaft ist es, was die Mandanten oder der Patient vielleicht erlebt, aber es hilft ja nichts. Der kommt ja zu mir oder zu Ihnen, ne, weil er die Dinge gelöst oder geregelt oder therapiert haben möchte und nicht, um emotional irgendwie begleitet zu werden. Vielleicht auch ein Stück weit, ja, aber am Ende des Tages gehört es dazu und wissen es, glaube ich, auch viele zu schätzen, aber die Lösung muss natürlich völlig unemotional sein, die rechtliche Form.
Das heißt, diese emotionalen Themen und die Geschichte und wie das alles entstanden ist, eine Horizonterweiterung, höre ich so ein bisschen raus, aber diese Emotionen, die damit einhergehen dürfen, nicht oder sollten jetzt zumindest im juristischen Kontext nicht die Grundlage sein, sondern nur zur, wie soll man sagen, zur vorigen Verständnis- und Horizonterweiterung gehen, um dann, wie soll man sagen, genau, sachlichen Vorschlag zu bieten oder...
Genau. Sauerstoff handelt und man dann, wie er handelt, ja, was man ja auch nicht immer nachvollziehen kann, aber dann vielleicht schon eben, wenn man dieses Emotionale auch mitbekommt und wenn man zuhört. Ich glaube, es ist schon wichtig zuzuhören.
Spannend.
Sehr spannend, ja.
Wie ist denn das? Also, Sie nehmen ja jetzt nicht nur, ich sage, männliche oder weibliche Mandanten an. Wahrscheinlich haben Sie sich da auch ein Stück weit dran gewöhnt, zu sagen, na gut, jetzt ist es eine Frau, die sieht meistens ein bisschen anders aus als beim Mann. Brauchen Sie da, wie soll man sagen, gehen Sie da kurz in sich, bevor Sie eine Akte öffnen und sagen, so, es geht jetzt um einen Mann, der muss sich ein bisschen anders, so, jetzt geht's um eine Frau. Haben Sie da Anlaufschwierigkeiten gehabt, am Anfang zu sagen, naja gut, jetzt ist es die Perspektive, oder sagen Sie, dass diese Fälle alle so divers sind, so unterschiedlich sind, dass es alles eigentlich individuell ist und das schlägt, wie soll man sagen, ob da jetzt ein Mann oder Sie eine Frau vertreten, gar nicht mehr so die Relevanz ist, weil es so viele Aspekte gibt?
Eher letzteres, ja. Also es geht um Trennung und Scheidung, es geht um Menschen unterschiedlichen Geschlechts in der Regel, ja, aber ja, vielleicht denkt das ein Geschlecht manchmal anders als das andere, aber für mich in meiner alltäglichen Arbeit hat das keine Relevanz. Ja. Also bei mir geht es ja immer auch darum, wie komme ich mit Mandanten klar? Ja, natürlich tue ich mich als Anwalt auch einfacher, wenn ich mit meinem Mandanten so ein angenehmes Verhältnis habe, ja, und nicht da irgendein Ungleichgewicht spüre oder zu viel Emotionalität, ja, auch vielleicht der Arbeit gegenüber. Und nee, es geht um den Mensch, ja, wenn dann ist es vielleicht mal unangenehm, den einen Mensch oder den anderen Mensch zu vertreten, aber bei welches Geschlecht die Menschen haben, ist völlig egal, auch aus meiner Perspektive. Klar, man kann dann rechtlich hacken. Ist es vielleicht manchmal so, dass wenn man, weiß ich nicht, in der Vergangenheit, ich möchte das Alter aber auch keine Klischees bedienen, ja, aber es ist schon immer noch überwiegend so, dass vielleicht die Frau die Hauptbetreuungsperson ist, ja, im Kinderdasein, in der Ehe, und der Mann vielleicht derjenige, der weniger die Kinder betreut, und das hat möglicherweise dann im Unterhaltsrecht spielt es eine Rolle, ja. Und da gucken Sie natürlich, wenn Sie dann überlegen, okay, was weiß ich, ab wann muss denn wer arbeiten, wie alt sind denn da die Kinder, dann können Sie da in so Kommentaren rumstöbern. Und da ist es dann, da ist die Perspektive natürlich interessant, ja, weil das möglicherweise, aber es kommt immer auf Hauptverdiener, Hauptbetreuer, ja, und in der Regel ist es noch irgendwie vielleicht geschlechterspezifisch getrennt, aber auch da, das wird immer mehr, wird sich das anpassen, ja, und lange Rede, nein, es hat für mich keine Relevanz und es macht auch beides gleich Spaß oder gleich wenig Spaß. Mhm. Und es ist eher in der rechtlichen Prüfung manchmal unterschiedlich und da kann man es aber auch, je nachdem, in welcher Konstellation ist, dann kommt das eine, was man früher mal geprüft hat, vielleicht auch in dem anderen wieder einsetzen, ja, aus der anderen Perspektive.
Sie sind jetzt, habe vorhin schon kurz darüber gesprochen, ne, ich weiß nicht, wie angenehm Ihnen das ist, dass ich jetzt nochmal drauf zu sprechen komme. Sie sind Top-Anwalt, ja, Sie sind ausgezeichnet worden, die machen offensichtlich richtig, richtig gute Arbeit, sonst würden Sie da nicht landen. Jetzt, wie soll man sagen, hört sich das für mich nicht das klassische Modell an. Ich will Anwalt und ich will der Beste werden. Ne? Das ist ja irgendwie so nicht gewesen. Sie haben ja damals entschieden und gesagt, naja, also irgendwie finde ich das Gebiet spannend, ja, und auch ein Freund macht das eigentlich auch und ich finde es irgendwie cool, ich tauche da rein. Und jetzt ist es aber so, dass Sie so viele Anfragen haben, dass Sie sagen können, also ich wähle die Fälle, die ich gerne vertreten möchte. Ne? Sie müssen jetzt nicht Plakate ausstellen und sagen, hier, also ich könnte... Wenn Sie so auf Ihr Leben zurückblicken und sagen, okay, wie haben Sie da Entscheidungen getroffen? Haben Sie so ein Ziel überhaupt gehabt oder haben Sie, wie soll man sagen, oft in sich so reingefühlt und so, oh, es interessiert mich jetzt und das mache ich jetzt. Also
allgemein oder jetzt auf Jura und den Job bezogen?
Nee, auf Sie bezogen.
Auf mich
allgemein? Auf Sie bezogen. Wie sind Sie Ihren Weg gegangen, dass Sie dann irgendwann auch an so einer Stelle standen? Weil aber ein bisschen, was ich meine, also ja, häufig ist so Coaching und dann das Maximale rausholen und irgendwann ist man dann an dem Punkt, wo man immer schon sein wollte. Man ist Top-Anwalt, ne? Und bei Ihnen klingt das alles eher, ich sage jetzt mal so ein bisschen zufällig.
Ja, ist auch so. Ja, also, nö, ich könnte nicht sagen, dass mein Weg irgendwie ein Weg ist. Es ist halt einfach, das hat sich so ergeben. An der einen Stelle hat sich's ergeben, dass ich das Studium gewählt habe. An der anderen Stelle hat sich ergeben, dass ich den Job dann gewählt habe. Dann habe ich das Fachgebiet gewählt. Aber ich hatte nie einen Plan. Ja, sondern ich versuche die Dinge, die ich dann versuche, wenn ich sie mache. Ja, ich bin auch also von Haus aus eher und viel aus meinem Privatleben. Ich bin eher bequem. Ja, ich sitze jetzt nicht daheim und überlege mir, wie ich beruflich vorankomme oder sonst irgendwas. Ja, sondern ich glaube, man muss manchmal, wenn man für sich einen Weg entscheidet und sagt, ja, da geht's jetzt halt hin, jetzt bin ich halt Anwalt, jetzt bin ich halt im Familienrecht tätig, und dann möchte ich da natürlich auch vernünftige Arbeit leisten, ja, aber das steckt nichts dahinter, ja. Ich bin auch nicht Anwalt, sondern ich arbeite als Anwalt, ja. Das ist auch vielleicht gedanklich auch nochmal ein Unterschied, ja. Nö, da gibt's keinen Plan. Ich habe die Dinge halt laufen lassen und genommen, wie sie kommen. Ja, also, ja, weiß ich nicht. Natürlich habe ich mal, man lernt ja dazu, ja. Und anfangs war ich in einer kleinen Kanzlei, das war super, ja. Da kann man sich austoben. Da können sie auch nach dem Ausschlusskriterium sagen, okay, das möchte ich machen und das möchte ich nicht machen. Ja, und dann bin ich in eine andere Kanzlei, in die Großstadt gegangen. Ja, da natürlich mit anderen Mandanten anspruchsvoller, mein Anspruchsdenken war höher. Mit interessanten Kollegen zusammengearbeitet, viel gelernt, ja, und die Phase war dann auch irgendwann vorbei und jetzt mache ich es alleine und alles gut, alles okay, und dass ich dann für meine Arbeit ein Stück weit positive Resonanz erhalte, das ist ja nicht schädlich, ja, das tut ja gut.
Das heißt, also es klingt für mich alles relativ, als wenn Sie so mit sich selbst stimmig gelebt hätten, so sagen, ja, das interessiert mich, da gehe ich jetzt hinterher und das finde ich jetzt spannend und da mache ich einfach mit, ohne jetzt das irgendwie gewaltvoll in eine Richtung zu lenken.
Ja, absolut. Also ich bin auch einer, der schon immer den Anwaltsberuf, den kann man auch mal kritisch hinterfragen, ja. Das ist natürlich auch nichts, was sie nebenher machen, ja. Also, man hat eine gewisse Verantwortung, ja, und der fordert einen auch. Es gibt viele Berufe, die einen fordern, ja, und dieser Anwaltsberuf, für den ich halt sprechen kann, der fordert einen schon auch. Und natürlich habe ich auch immer wieder Phasen, wo ich gehadert habe, zu sagen, ja, es ist das, was ich machen möchte. Also, es ist nicht so, dass für mich, weiß ich nicht, in meinem Kindertagebuch stand, was, oder in diesen Klassen, kennen Sie die Klassenbücher von früher, meine Schulklasse, ja, was möchtest du werden? Ja, da stand wahrscheinlich nie rechts, aber was er auch ist, das ist da immer stand. Nö, das hat sich jetzt einfach so entwickelt und hat sich so ergeben. Und wenn man was macht, ja, also entweder ich lasse es bleiben oder ich mache es halt. Ja. Das ist so eher meine Idee manchmal.
Wenn wir jetzt nochmal so zurückblicken und sagen, Sie sind, wie viele Jahre sind Sie jetzt Anwaltfamilie?
23.
23 Jahre, wenn Sie zurückblicken und die ganzen Fälle und das... Was hat es mit Ihnen gemacht? Inwiefern hat es Ihre Sicht auf das Leben, auf Beziehungen, auch die Liebe verändert?
Das ist eine spannende Frage, ja.
Also manchmal denke ich zum Beispiel, die ganze Welt ist krank, ja, weil ich eigentlich nur mit kranken Menschen zu tun habe, ja. Ist dann in der Realität nicht so, trotzdem prägt mich das. Ne? Die eine oder andere Geschichte nehme ich mit bis heute. Nicht im Sinne von, die hängen mir nach, sondern ich weiß, welche Geschichten auch nachhaltig was mit mir gemacht haben.
Also was ich ganz stark spüre, ist, ich habe überhaupt keine Lust, mich im Privatleben groß umzustreiten. Das ist, was der Job so mir mitgibt, weil dann schaffe ich es auch nicht mehr, mich zu erholen. Ja? Ja. Also ganz banal gesprochen. Ja? Ich kann mich nicht am Wochenende, würde ich nie auf die Idee kommen, mich wegen, was weiß ich, wegen einem Verkehrsverstoß da Einspruch einzulegen gegen das Bußgeld. Das wäre mir alles viel zu blöd. Und es ist mir auch weiterhin zu blöd. Das hat viel mit mir gemacht. Man deckt natürlich auf viel in der eigenen Ehe nach und vielleicht in dem eigenen Umgang mit den Kindern. Ja, verheiratet und habe zwei Kinder. Versuche natürlich auch manchmal einfach zu überlegen, die Situation kommt einem bekannt vor, ja, nimm dich zurück oder überleg mal, was du deinen Mandanten sagst und wie du dich selber verhältst. Ja, also das gibt. Ich versuche dann schon zu reflektieren, ja, und das hilft manchmal schon. Ne? Aber wie gesagt, insgesamt ist es wichtig, dass man. Für mich wichtig, dass ich das Privatleben von beruflichem strikt trenne. Ne? Das ist für mich schon oberstes Gebot.
Vielleicht so als letzte Frage. Auf Ihre Arbeit betrachtet, auch das, was Sie daraus mitgenommen haben, was würden Sie so sagen, ist so die Hauptmessage gewesen, die Sie aus der ganzen Sache rausnehmen, wo Sie sagen, das hat Sie schon echt geprägt oder bewegt? Also Sie haben ja unheimlich viel mit Auseinandersetzungen, Konflikten, und Sie sagen, Sie machen weniger, versuchen zu Hause weniger Konflikte auszuleben, aber was ist so das, wo Sie sagen, das ist, das haben Sie echt mitgenommen aus dieser Zeit für sich?
War die Frage. Ich glaube, manchmal ist es besser, sich zu trennen, wie irgendwas Schlechtes oder irgendwas fortzusetzen, wo beide vielleicht unglücklich sind. Ja, da glaube ich. Das denke ich so. Das sollte man für sich vielleicht beobachten im eigenen Leben, ja, zu sagen, hey, bevor ich das noch länger mit mir rumschleppe. Irgendwas auch immer, ja. Es kann die Ehe sein, es kann irgendein anderes Thema sein, ja. Muss ich es halt mal verändern. Weil von selbst verändern sich die Dinge nicht immer. Ja, vielleicht muss man auch einen Anstoß geben. Ich glaube, das ist schon so was man sagen kann.
Also nicht alles als Maxime zu nehmen und als gegeben, sondern zu sagen, naja gut, fragen wir mal, ob das in meinem Leben eigentlich noch Platz haben sollte oder genau, ob es sich lohnt.
Genau, manchmal muss man sich einfach, sei es jetzt in meinem speziellen Fall natürlich vom Ehepartner, das heißt aber auch, das kann man ja auf alles projizieren, ja, auf Freundschaften. Also auf die Dinge einfach. Manchmal muss man sich von den Dingen, die einem halt nicht mehr gut tun, ja, wenn es in der Vergangenheit so war, lösen. Ich glaube, das ist so da muss man immer so ein Augenmerk drauf haben. Dann hinterfragt man auch die Dinge wieder. Ist nicht alles selbstverständlich. Vielleicht so in die Richtung, wie ich es jetzt mal sagen.
Würde ich doch sagen, ist ein guter Schlusssatz, aber am Schluss, hey, gutes Omen für den Schluss. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch den Mut zu sagen, das mache ich, da nehme ich teil, da stelle ich mich den Fragen. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank.
Ja, auch. Ich danke.
Das war Folge Sprechstunde mit dem Leben mit Daniel Janz. Wenn es dich bewegt hat oder was mit dir gemacht hat, gerne abonnieren, damit die nächste Folge nicht in Vergessenheit gerät oder aber einfach eine kurze Bewertung, um diese Art des Podcasts zu unterstützen, dass noch mehr davon profitieren kann. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.